das trage ich nach außen. Ich finde das gut. Ich bin jetzt Führungsperson und stehe dazu. Ne? Da, ich stehe grundsätzlich zu dem, was der Laden macht. Und wenn das wankt, dann sollte man die Finger davon lassen. Irgendeine Führungsposition aus irgendeinem Karrieregedanken heraus anzuführen.
Führung und Selbstführung im Fokus.
Der Young Leadership Academy. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, Timo. Vielen, vielen Dank, Timo Uhlenbrock, dass du heute unser Gast in unserem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei.
Ja, hallo Timo.
Wunderbar. Genau, vielleicht ganz kurz stelle ich dich mal vor. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig zusammengefasst, was du so bist, was du so machst. Wer du so bist, was du so machst. Und genau, unterbrich mich einfach, wenn irgendwas falsch ist.
Sofort.
Das ist gut. Genau. Und zwar haben wir dich heute eingeladen zum Thema Führung. Weil du nämlich seit 2008 bist du Mitarbeiter im ASD, also im Jugendamt, Allgemeinen Sozialen Dienst. Und hattest in dem letzten Jahr, richtig? 2020?
Ja.
Die Chance auf eine Führungsposition. Und hast dich auch darauf beworben. Und das ging alles so seinen Lauf. Und dann hast du dich doch dagegen entschieden. Und das fanden wir super spannend, was so der Prozess ist, was da so deine Gedanken waren, was vielleicht da so dahinter steckte. Und das hat uns ganz arg interessiert und deswegen haben wir dich eingeladen. Und neben dem ASD bist du außerdem noch Referent und Dozent, richtig? Mhm. Für welchen Bereich nochmal?
Für Medienbildung, Medienkompetenz und Coaching und Gesprächsführung. So ganz grob erstmal.
Ja. Super. Sehr gut. Und du bist auch noch Musiker.
Na, das ist
nicht zu vergessen.
Das wäre ich am liebsten nur.
Ja. Das wäre schön. Frei und durch die Welt tun.
Genau, so sieht's aus.
Sehr schön. Genau. Habe ich dich so richtig vorgestellt, Timo?
Ja, genau. Vielleicht eins noch, also vor meiner ASD-Tätigkeit in 2008 war ich vorher noch 2 Jahre als Familienhelfer tätig beim Träger. Genau, habe ich SBF-Arbeit gemacht, also sozialpädagogische Familienarbeit, also aufsuchende Arbeit. Und habe auch dort Jugendliche gecoacht, die quasi auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht irgendwie gut zurande kommen. Ne? Und da habe ich dann geschaut, dass die wieder auf den Arbeitsmarkt kommen, mit geringem Erfolg grundsätzlich. Ja. Aber ja, das war meine Tätigkeit vorher, ja.
Okay. Siehst du, das wusste ich nämlich auch noch gar nicht, was da so die wirklichen Schwerpunkte waren. Spannend.
Sehr gut. Ja, und dann Timo, dann war so eine Frage von deinem, oder nicht keine Frage, eine Frage von mir an dich, aber eine Aussage deines Supervisors, dass du eigentlich die perfekte Führungskraft wärst. Richtig?
Ja, das ist richtig.
Das ist ja schon mal ein Riesenkompliment, das habe ich persönlich auch noch nicht so gehört. Was meint er damit? Also was macht für dich die perfekte Führungspersönlichkeit aus? Oder was meinte er, macht die perfekte Führungspersönlichkeit aus?
Ja, ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Ich meine, ich war selbst überrascht, dass der Supervisor das in einer Sitzung sagte. Und es war eine Sitzung, wo es klar war, okay, es gibt 3 Bewerber aus dem, insgesamt aus dem Fachdienst. Und ich habe gesagt, ich werfe mein Handtuch in den Ring. Und daraufhin hat er gesagt, na, machen Sie das so, wie Sie wirken, so hat er es auch gesagt und beschrieben, kann ich mir Sie sehr gut vorstellen, ja, dort als Teamleiter, darum ging es. Es ging um eine Stelle als Teamleiter im ASD sehr gut vorstellen. Gut, hinzu kommt, ich bin jetzt seit 12 Jahren im Allgemeinen Sozialen Dienst. Ich hatte vor 4 Jahren, habe ich mich schon einmal beworben. Das ist auch eine neue Information. Ja. Da war ich auch, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem anderen Kollegen. Mhm. Ja, und dann habe ich die Stelle nicht bekommen. Da habe ich so ein Assessment auch komplett schon durchlaufen. Vielleicht ganz spannend für euch, spontan darauf zu reagieren und nachzufragen, wie das war.
Das machen wir gleich.
Das machen wir gleich.
Ja, das habe ich schon was gedacht. Aber Timo, dann darf ich einmal an dieser Stelle zusammenfassen. Also Erfahrung ist erstmal wahrscheinlich so ein Ding. Du warst lange da, also gleich Erfahrung kann man sagen, ja?
Ja. Ja, das würde ich schon sagen. Ne? Viel Erfahrung, sodass man weiß, okay, wie funktioniert der Laden. Und ich meine, ich arbeite im Jugendamt. Amt sagt es schon aus. Es ist ein Amt. Ja. Ja. Das heißt, da sind die Hierarchiestrukturen da doch sehr, sehr eng gesetzt. Ja. Und da muss man schon gucken, ob man das will oder nicht. Aber ich war erstmal sehr, sehr überrascht, dass der Supervisor das so zu mir gesagt hat, weil ich gesagt habe, okay, ich werde mich jetzt bewerben. Ja. Also ich werde das, werde jetzt noch einmal mein Hut in den Ring schmeißen. Mhm. Und,
du wirfst immer mehr rein, Timo. Gerade das Handtuch, jetzt der Hut.
Genau, richtig. Handtuch. Gut, ja. Beides möglich, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich
bin gespannt. Parallel reingeschmissen, ja. So sieht es aus. Genau. Ja. Nee, und genau, und da war es aber klar, da habe ich mich ja schon beworben. Ja. Ne? Und jetzt die Frage, warum hat er was in mir gesehen? Ich glaube, das zielt vielleicht auch schon auf die zweite Frage von euch hinab. Ist Erfahrung ist das eine. Ja. Ja. Und für mich ganz persönlich ist das Thema Authentizität, schweres Wort, ja. Ja, aber das ist etwas ganz Entscheidendes. Ja. Und dieses, kann ich mich mit dem Arbeitgeber und kann ich mich mit dem Laden, mit dem, was ich bin, kann ich mich da identifizieren? Mhm. Ja, und kann ich da eine Führungsposition einnehmen, ohne mich verbiegen zu müssen. Vielleicht ist das schon mal so ein erster Impuls in die Richtung. Aber ich war wirklich sehr überrascht, dass der Supervisor das so gesagt hat. Ja. Und genau, ich habe ja dann meine Bewerbung zurückgezogen, aber da kommt ja noch Fragen dann wahrscheinlich.
Ja, und
gehe ich von aus.
Ja, und ich find gerade die Definition, das ist mir nochmal so wichtig. Authentizität und authentisch sein bedeutet für dich auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, korrigiere mich bitte, die Werte des Unternehmens, des Arbeitgebers, auch zu vertreten, also wirklich auch echt dahinter zu stehen und nicht zu sagen, ja, ich mache das, weil meine Karriere soll irgendwie bergauf gehen, aber eigentlich sind das gar nicht meine Werte, weil die was weiß ich machen, ja?
Genau, vollkommen richtig, ja, ganz richtig getroffen, ist genau das, womit ich dann letztendlich hadern gegangen bin, die nächsten Wochen, nachdem ich quasi meine Bewerbung schon abgegeben habe.
Ja. Und wie ist das denn? Du hast jetzt eingangs gesagt, dass du schon mal das ganze Assessment Center durchlaufen hast. Da war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Habe ich das richtig verstanden, dass dann sozusagen dein Mitbewerber das bekommen hat, die Stelle?
Genau, richtig.
Und da hättest du aber angenommen damals?
Nee, also das war ganz spannend. Doch, ich hätte wahrscheinlich angenommen. Aber das ist schon, jetzt muss ich mal zurückrechnen, das ist jetzt 6 Jahre her. Das ist schon wieder länger her. Und da ist mein Mitbewerber damals für die Teamleiterstelle ist jetzt der Fachdienstleiter. Also der hat nochmal einen Sprung gemacht. Und der hat damals das Rennen gemacht und danach gab es auch nochmal ein Gespräch mit dem Fachbereichsleiter, also ein Feedbackgespräch, ne, wie ist es gelaufen. Und als der Anruf kam, das ist die Personalabteilung, die dann bei mir angerufen hat, und das weiß ich noch ganz genau, weil der Praktikant saß direkt neben mir und dann hat das Telefon geklingelt und die Personalabteilung hat mir mitgeteilt, es tut mir sehr leid, Herr Willenbrock, aber Sie haben das... Sie haben die Stelle nicht bekommen. Und dann saß ich am Schreibtisch und habe die Faust geballt und habe gesagt, ja.
Echt?
Also das ist schon spannend. Ja. Das war für mich damals schon unglaublich spannend, diese Reaktion. Ich war total erleichtert. Ich war eigentlich erleichtert, dass ich es nicht geworden bin.
Sag mal, also und, hast du das gehofft oder war das in dem Moment ganz spontane Impulsreaktion und du hast gemerkt, oh krass.
Ich glaube, das war eine spontane Impulsreaktion. Wahnsinn. Ja, ich habe dann im Vorfeld immer gedacht, also ich brauche es ja auch nicht wirklich. Das war dieses Halbherzige. Ne? Dieses Halbherzige, sich auf eine Stelle zu bewerben. Ja, aber eigentlich weiß ich auch nicht. Ich bin eigentlich sehr glücklich in dem, was ich gerade mache. Ja, und die ganzen Strukturen, die sind eh schwierig gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will. Ja, und dann kam der Anruf und ich war erleichtert. Ich war total erleichtert. Ich war erleichtert, dass ich es nicht geworden bin und habe mich für den Mitbewerber gefreut. Eigentlich eine sehr untypische Reaktion.
Ja, witzig. So. Sag mal, Rebecca, ich überlege gerade so ganz kurz, fällt dir was dazu in deinem Leben ein? Weil ich diese Situation, ich kann Timo voll nachfühlen. Weißt du noch, damals meine Kfz-Bewerbung im Kfz-Laden und als sie dann sagten, ja, leider sind sie nur Zweiter geworden. Ja, geil. Genau, das war das Ding, was ich nicht wollte. Gab es sowas auch bei dir, Rebecca? Das würde mich jetzt gerade so spontan nochmal interessieren. Ja, das war nicht geplant, man merkt's.
Nee, ja. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Nicht so im Bewerbungsprozess. Okay.
Spannend, ja. Nee, ich finde es so spannend, weil so eine Reaktion ja echt erstmal voll untypisch ist. Man will was, kriegt das nicht und freut sich dann. Aber dann merkt man natürlich, eigentlich wollte man es gar nicht wirklich, ne?
Genau, richtig. Ja, eigentlich wollte man es nicht wirklich. Ja. Und ich meine, in dem zweiten Bewerbungsverfahren, das war schon viel mehr durchdacht bei mir. Ne? Ich habe dann schon sehr viel abgewogen und habe überlegt, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Ne? Und dann macht man sich so Listen zu Hause, pro, contra. Ich meine, das kennen viele aus in anderen Settings. Ne? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Was sind die Vorteile, ja, und gut, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, da sind also quasi die Gehaltssprünge von meiner Sozialarbeiterstelle hin zu einer Teamleitungsstelle nicht wahnsinnig hoch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also das ist nicht so, dass man da gehaltsmäßig einen Riesensprung machen würde. Das wäre was anderes, wenn man wahrscheinlich in der freien Wirtschaft ist, wo man merkt, okay, zwischen Teamleiter und was auch immer, da liegen mal 600, 700, 800 € netto dazwischen. Das ist eine andere Nummer. Ne? Das ist aber da im öffentlichen Dienst nicht so. Das heißt, das spielt, hat für mich gar nicht diese entscheidende Rolle gespielt, sondern dieses Thema, okay, möchtest du Führungsverantwortung übernehmen? So, was gehört für dich zu Führungsverantwortung dazu? Ja, was ist das Thema dahinter? Wie ist die Struktur? Wie steht der Arbeitgeber zu mir persönlich? Wie stehe ich zum Arbeitgeber? Ja,
auch ganz
genau. Wie stehe ich quasi zu dem, was der Arbeitgeber verkörpert? Und dann geht man so in sich. Ja? Und da habe ich gemerkt, dass da vieles passt, aber viel mehr nicht passt. Und letztendlich war die Kontraliste so lang, ja, dass ich dann entschieden habe, ich habe mich zwar schon beworben, ich bin auch eingeladen worden, das Assessment, der Termin stand schon, war alles fest. Und dann bin ich sehr in mich gegangen, habe mich sehr auch beraten, nochmal mit anderen Menschen, und gesagt, okay, wenn du das jetzt machst, was es hätte ja sein können, ich hätte die Stelle bekommen. So, und dann? Wie geht es denn dann weiter? Ja. Ja? Und sich selbst zu verbiegen, ja, so auf ja. Biegen und Brechen, ja, tatsächlich, da habe ich gedacht, okay, das geht gar nicht. Ne? Also, und vor allen Dingen möchte ich in dem, was ich tue, authentisch bleiben dürfen. Und wenn das für mich in meiner Pro- und Kontraliste, in meiner Abwägung dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht authentisch bleiben, wenn ich diese Stelle annehme, sondern ich müsste mich verbiegen, dann ist es nicht, dann bin es nicht ich. Ja? Und dann habe ich quasi kurzfristig angerufen, ich habe die Leitung auch angerufen, ich sage, ich ziehe meine Bewerbung zurück, so mit allen Konsequenzen und auch auf die Gefahr hin. Hab ich gedacht, ach ja, dann gibt es Schäme und Schelte oder alle schimpfen auf mich. Warum? Das gab es auch. Ja. Aber ich bin mir dann treu geblieben und ich glaube, das ist das Entscheidende.
Ja. Das Wichtige.
Ja.
Und nochmal, was ganz eingangs die Frage nochmal von Hergen war, da will ich gerne mal ganz kurz rein, weil du hast ja gesagt, dass der Supervisor dich gut in dieser Position gesehen hätte.
Ja.
Ja. Und da hast du das Thema Erfahrung genannt. Mhm. Hast du eine Idee, was er noch gesehen hat? War es lediglich die Erfahrung? Mhm. Das unterstelle ich nämlich, dass das nicht der einzige Punkt war. Ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen. Ja. Vielleicht sind da auch so Charakterzüge, wo du sagst, für eine Führungspersönlichkeit sehe ich mich tatsächlich auch, eigentlich auch.
Ja.
Ja. Und auch der Supervisor, das hat der vielleicht noch gemeint.
Ja, ich glaube, Haltung ist ein anderes ganz. Ich habe eine sehr klare Haltung in vielen, vielen Punkten. Ne? Also ich vertrete eine klare Haltung und die vertrete ich auch nach außen. Ein großer Punkt, ich glaube, ich kann Menschen mitnehmen, ich kann Menschen begeistern von dem, was ich tue, von dem, was ich für richtig halte. Ich glaube, ich kann andere Menschen gut beraten. Ja, und ich habe da, glaube ich, ein offenes Ohr, kann aber auch Grenzen setzen. Ja, und ich glaube, das merkt man in Supervisionsprozessen, ist immer ganz spannend. Ich meine, da sitzen dann so 7, 8, 9, 10 Menschen. Und da gibt es ja immer welche, die sind so die Protagonisten einer solchen Sitzung, welche, die ganz still sind. Ja, und ich glaube, deswegen hat er auch gemerkt, okay, weil ich viele Themen da versuche anzuschubsen und zu sagen, Mensch, da müssen wir doch mal ran. Ich bin auch schnell begeisterungsfähig. Ja, das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein für eine Führungsposition. Aber ich glaube, eher ein Vorteil, ja, dass man dann auch engagiert ist. Und da hat er, glaube ich, gemerkt, okay, in dem, wie mein Standing ist vielleicht das richtige Wort, ja, dass man dann merkt, okay, vielleicht hat er darin gesehen, ich glaube, der Herr Uhlenbrock, der kann es, wenn er will.
Ja. Super. Ich merke jetzt so, ich habe so zwei offene Fragen im Kopf, die ich verlieren könnte, wenn wir so weitergehen.
Okay.
Also ich würde noch einmal, also ich hau sie raus und du antwortest, wie du möchtest, okay?
Ja, klar.
Du hattest deine Pro- und Kontraliste. Und ja, du hast von Werten gesprochen, die nicht passten. Was war noch auf dieser Liste drauf? Also was hast du noch kategorisiert quasi in Pro und in Contra? Mhm. Und die andere Frage, ja, auch wenn es jetzt viel ist, zwei Fragen nacheinander soll man nicht stellen.
Alles gut.
Krieg ich hin. Sonst wiederhole ich sie gerne. Aber wie, ja, weil das haben wir häufiger, Menschen begeistern. Also gerade eine Führungskraft sollte diese Skills ja besitzen, damit es irgendwie in eine positive Richtung geht. Wie machst du das? Also das wären so meine zwei Fragen. Bevor ich sie vergesse, stelle ich sie lieber direkt.
Direkt gestellt. Okay, fangen wir mit der Pro-Kontra-Liste an. Ja. Also ich glaube, auf der Pro-Liste stand schon, dass ich von meiner Person her eher einer bin, der die Menschen mitnehmen kann. Ja, ja, der auch mit einer klaren Haltung, mit einer klaren Vorstellung von dem, was geht und was nicht geht. Das waren alles so, also gerade das Thema Führung meiner Mitarbeiter war eher auf der Pro-Liste, so, muss man schon sagen, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das kriege ich hin. Ja, also ich glaube, das schaffe ich. Ja, so, und dass ich auch das Gefühl hatte, okay, ich kann also ich kann mit den Mitarbeitern, glaube ich, gut in Kontakt treten. Ich kann sie gut beraten. Ich kann gut Mitarbeitergespräche führen. Ja, das war eher auf der Pro-Liste. Ja, und auf der Kontraliste war tatsächlich, aber das ist vielleicht sehr spezifisch bei unserem Amt.
Ja.
Bei unserem Jugendamt ist es sehr hierarchisch, sehr hierarchisch. Es gibt andere Jugendämter, die sind oder Ämter grundsätzlich, die sind eher mit flachen Hierarchien gesegnet. Und bei uns sind sehr starre Hierarchien, ja, wo ich dann gemerkt habe, okay, als Teamleiter bist du natürlich sofort in dieser Sandwich-Position und dann musst du wirklich mit deinem Fachdienstleiter und mit deinem Fachbereichsleiter irgendwie gut auskommen können.
Ja.
Oder beziehungsweise die Haltung der Fachdienstleitung, der Fachbereichsleitung auch vertreten können,
ja,
gegenüber deinem Team.
Ja.
Und das war so ein Punkt, wo da bin ich ins Wanken geraten. Ja, da habe ich gedacht, das könnte echt schwierig werden, weil meine Haltung ist in vielen Punkten auch anders. Ja, und da geht es nicht darum, dass ich ein pädagogische Regenblümchen oder Sonnenblümchen male. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich um strukturelle Dinge, die mich dazu bewogen haben zu sagen, okay, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ja, da finden Grenzen statt. Das sind zu viele Diskrepanzen. Ja, ich kann nicht das vertreten, was von oben irgendwie beschlossen wird. Meistens wird es ja gar nicht beschlossen, wir sind ja auch Pädagogen. Das heißt, es wird immer darüber diskutiert, ja, aber irgendwann wird irgendwas beschlossen. Also wer im pädagogischen Bereich arbeitet, weiß, was ich meine. Ja. So, und dann wird es so runtergereicht. Und das muss ich dann vertreten gegenüber meinem Team. Das war eine ganz, ganz schwierige Sache für mich. Ne? Also das kann ich nicht, weil ich bin schon eher jemand, der dann auch kämpft, gerne kämpft, ja, für die Sache. Ja. Aber wenn man gegen Windmühlen kämpft, dann wird das irgendwann echt müßig. Ja. Und das stand eher auf der Kontraliste. Ja.
Ja.
Hinzu kommt natürlich ganz viel Administration. Also das darf man nicht vergessen. Ja. Ja. Das sind unglaublich viel administrative Arbeiten, wo ich auch das Gefühl habe, okay, gut, irgendwann verwalten wir uns auch selbst. Ja, und das wird auch immer mehr. Ne? Das wird jetzt alles digital und dann hast du dreifache, vierfache Aktenführung, wo ich auch denke, wird alles ein bisschen schwierig. Ja? Und aber der Hauptpunkt ist, um das nochmal zu fokussieren, ist, dass man, glaube ich, mit dem Laden, ich sag's mal Laden, weil es kann ja alles möglich sein, sich identifizieren muss. Ja. Man muss dahinter stehen. Ja. Man muss sagen, okay, das trage ich nach außen. Ich finde das gut. Ich bin jetzt Führungsperson und stehe dazu. Ne? Da stehe grundsätzlich zu dem, was der Laden macht. Und wenn das wankt, dann sollte man die Finger davon lassen. Irgendeine Führungsposition aus irgendeinem Karrieregedanken heraus anzufangen.
Großartig, das war meine Entscheidung. Großartig, ich glaube, das wird sich jeder mitnehmen. Also das ist auch so ein Gedanke.
Ich hoffe.
Also für mich so neu gedacht, also finde ich super, weil oft ist es Karrieredenken. Warum Führungskraft? Ja, in der Karriereleiter hochgehen, aber das funktioniert. Vor allem die Gesundheit leidet ja auch irgendwann, ne, wie du gerade sagtest. Ja, okay.
Unspannend finde ich nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass du sagst, alle so, dass das Inhaltliche einer Führungsposition, also diese ganzen Soft Skills, Mitarbeiterführung, dass dir das Spaß machen würde, dass das alles auf der Pro-Seite steht. Also das finde ich total interessant, dass das sozusagen der Inhalt ist, alles positiv, aber es liegt ja eigentlich an den Strukturen und an der Administration.
Ja, so kann man sagen. Gut zusammengefasst. Also genau so würde ich es auch sehen. Ja, also wären die Voraussetzungen andere, dann hätte ich es gemacht. Ja, gut. Jetzt kann man natürlich den öffentlichen Dienst und das nicht vergleichen mit einem freien Jugendhilfeträger auf dem Markt. Das ist völlig klar. Aber das ist ja auch so dann meine Idee. Also irgendwo soll ich ja hin mit dem, was der Supervisor mir irgendwann mal gesagt hat. Gehe ich ja weiterhin schwanger sozusagen. Überlege, was kann man daraus machen? Und grundsätzlich mein langfristiges Ziel ist schon, das sage ich auch ganz Freunde raus, ist mich selbstständig zu machen und so gucken. Okay, dann guckst du mal nach einem kleinen Laden. Ja. Ich sage immer Laden, ich finde es aber total spannend, weil das große, kleine.
Das kann alles sein.
Genau. Und dass man da schaut, dass man da irgendwie Fuß fasst, ja, und sagt, okay, dann hat man 2, 3 Mitarbeiter oder 4, 5, keine Ahnung, ne? Das ist überschaubar, das sind flache Hierarchien. Ja. Da geht es um kooperativen Führungsstil, ja, und nicht dieses Direktive. Das sind alles das, was im Amt, das Gefühl habe ich, die und die jetzigen Führungskräfte, die haben bestimmt ganz, ganz viele Coachings auch gehabt in Richtung Führungsstil oder wie macht man das? Aber, und da wird immer der kooperative Führungsstil so hochgehoben, finde ich auch gut, ich stehe da voll dahinter, ja, aber es wandelt sich in einen direktiven Führungsstil, weil die Strukturen es so hergeben. Du musst dann Sachen vertreten, zu denen du gar nicht stehen kannst, wo dann die Landrätin irgendwas beschließt, das wird dann runtergegeben, also der Laden ist einfach sehr groß, man hat wenig Gestaltungsspielraum. Ich glaube, das gibt ja so zwei Bereiche. Es gibt die Bedingungsfaktoren und die Gestaltungsfaktoren, als Führungspersönlichkeit. Und da ist es schon so, wenn die Gestaltungsfaktoren ganz, ganz klein werden, ja, und nur noch Bedingungsfaktoren irgendwie im Vordergrund stehen, weil die so sind, wie sie sind, ja, dann macht Führung, glaube ich, auch keinen Spaß. Und da muss sich einfach jeder für sich selbst überlegen, will er das oder will er das nicht?
Und ich ganz kurz nochmal reingehen. Herr, wir vergessen nicht deine Frage.
Ich auch nicht. Ich gucke immer auf meinen Zettel. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ihr habt Zeit.
Das ist super. Okay, perfekt. Weil ich das nochmal so spannend finde. Du hast ja vorhin gesagt, vorher, also vor 4 Jahren, hättest du eventuell angenommen, obwohl dann ja die Reaktion auch eine andere war. Und jetzt hast du dich bewusst dagegen entschieden. Und ich finde, das ist ja wirklich so ein, damals warst du noch vielleicht eher im Außen. Unterstelle ich dir jetzt, sag, wenn das nicht stimmt. Sondern es wurde von außen auch entschieden und dann hast du dich gefreut eigentlich, dann war es gut. Und jetzt bist du ja total bei dir.
Richtig.
Vielleicht durch die Erfahrung, vielleicht nochmal durch die Reflexion. Das finde ich einfach nochmal so spannend, so gegeneinander aufzuwiegen. Jetzt in deiner Position, erstmal im Außen und dann bei dir total.
Ja, das sind also auch viele Erfahrungen, die ich da gesammelt habe in den 4 Jahren, dass sich aber auch in meinem Leben persönlich einfach auch viel verändert hat, wo man versucht oder wo ich jetzt probiere, Prioritäten anders zu setzen. Das ist aber was ganz Entscheidendes. Ich habe angefangen, mich, was die Selbstständigkeit bei mir angeht, das habe ich forciert. Da habe ich gesagt, ich gebe mehr Coachings nach draußen, mache das nebenher. Da hat der Arbeitgeber aber auch gesagt, da musst du ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird, und hat mir da auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kann man aber auch verstehen, im öffentlichen Dienst ist es so, da muss man das alles anmelden, das ist das eine, aber da habe ich mich sehr, sehr darauf konzentriert, und dann wird es ganz persönlich, wo man merkt, oh, die Prioritäten in deinem Leben haben sich jetzt auch ein bisschen verändert, ja, zu sagen, okay, eine neue Freundin, übrigens ja deine Schwester, das ist ja, darf man ja sagen. Ja,
darf man sagen.
Genau, und da verändert sich einfach viel, und da verändern sich auch Prioritäten, was ist wichtig, was ist unwichtig, ja? Wo bist du bei dir selbst? Und du möchtest ja irgendwie auch gut schlafen können nachts, ja. So, und doch, wenn jetzt das nach oben drauf gekommen wäre, wäre das natürlich eine riesen Herausforderung gewesen. Neben dem, dass die Kontraliste wesentlich länger war als die Pro-Liste. Das heißt, ich hätte mich da irgendwie reinwursteln müssen, sag ich's mal, ohne dass ich das wirklich will. Ja, und das war auch mit einem ganz großer Motivator zu sagen, stopp, jetzt nicht. Ne? Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich glaube, ich habe noch mein ganzes Berufsleben vor mir, und wann welche anderen Situationen kommen, wo ich durchaus dann vielleicht eine Führungsposition nochmal übernehme, das ist ja durchaus denkbar.
Ja, absolut. In anderen Strukturen.
Genau, und wenn du jetzt die Führungsposition hast, vielleicht hast du deinen kleinen Laden, dann hast du deine 5, 6 Angestellten. Und jetzt die Frage, weil das ist ja auch bei Rebecca und mir im Workshop interessant, wenn die Mitarbeiter unmotiviert sind. Das ist ja immer so ein wechselseitiges Spiel, das sage ich jetzt schon mal vorweg, also das kann ja keine Einbahnstraße sein. Wie begeisterst du denn dann deine Mitarbeitenden, die du hast?
Ich glaube, das Entscheidende aus meiner Sicht ist, ressourcenorientiert tatsächlich da zu arbeiten. Mhm. Das ist dann die Ressourcen des einzelnen Mitarbeiters hervorzuheben und zu sagen, weißt du, hast vielleicht gerade eine schlechte Phase, aber ne, du kannst das und das und das. Ja? Mhm. Schau doch mal, ob du dich eher darauf konzentrieren kannst. Ne? Also ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ne? Also das meine ich damit, kooperativer Führungsstil oder direktiv, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also die Mitarbeiter kannst du nur mitnehmen, indem du die Ressourcen da entdeckst, ja, und die auch bestärkst dann in, ja, den Gesprächen. Sagst du meine, so, und ich glaube, das kann ich. So, aber der Punkt ist, das ist das Entscheidende. Ne? Wenn du von oben herab, wird es immer schwierig. Ja? Ich finde es aber auch jetzt, um mal da eine Lanze dafür zu brechen, dass es durchaus auch schwierige Entscheidungen geben kann in der Pädagogik, bei uns, ja, bei uns Sozialarbeitern. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als Pädagogen zu führen. Ich sag's einfach mal, ja. Weil sie sind auch gewohnt zu reden, zu
diskutieren. Da bin ich bei dir.
Zu diskutieren, auszudiskutieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das gehört auch, das finde ich auch eine Führungsstärke, dann zu sagen, okay, ich gebe euch den Freiraum, wir können darüber reden, wir können das diskutieren, das ist okay, aber letztendlich gibt es jetzt eine Entscheidung und jetzt ist aber auch mal gut. Ja, also irgendwann ist, ich rede manchmal ein bisschen überspitzt, ja. Jetzt ist mal gut mit dem Redeball, der so rumgeht, ne? Und jeder darf mal was dazu sagen, sondern jetzt kommt auch mal ein Punkt, okay, jetzt wird einfach mal was entschieden, ja? Und so.
Und dir ist es wichtig, alle mal gehört zu haben, ja? Also, dass du sagst,
ja,
Entscheidung, ich höre euch alle und jetzt wird aber auch entschieden und nicht nur geredet, ne? Genau.
Natürlich,
ja.
Genau.
Ja.
Reden, genau. Also Rebecca wollte was sagen.
Nee, sag ruhig.
Also,
sag
erst. Also genau, alle dürfen zu Wort kommen. Mhm. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Ja, und jeder kann seine Meinung äußern und man schmeißt quasi alle Meinungen und alle Impulse zusammen und letztendlich muss aber Leitung daraus was machen. Ja, und das meine ich. Und da wünsche ich mir für mich, für meine Zukunft bei so einem kleinen Laden, wie du gerade gesagt hast, das würde ich dann genauso machen. Jeder kann seine Impulse, Ideen reingeben, aber letztendlich muss es doch einen geben, der sagt, okay, und jetzt das ist die Linie. Mhm. Ja, und so machen wir es jetzt aber auch. Ne? Also, weil das ist schon die Gefahr bei Pädagogen, also ich spüre, ne? Also oftmals bei Pädagogen, dass dann sehr viel zerredet wird und dann wird es unklar. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas in der Führung, womit ganz viele Menschen gar nicht umgehen können. Dann wird etwas unklar, dann wird es schwammig. Schwammig ist ganz schwierig, ja, weil dann kann man es so auslegen und so auslegen, ja, und jeder ist dann, und dann entstehen Unsicherheiten. Klar. Also das geht auch nicht.
Ja,
und also ich finde, das ist gerade ganz, ganz wichtig, was du sagst, weil, wie ihr wisst, war ich ja auch Führungskraft direkt nach dem Studium. Mhm. Das heißt, ich war ja auch noch ganz jung, als ich in diese Position gegangen bin. Und das war genau ein Punkt, der mich auch immer begleitet hat, weil ich auch sehr ressourcenorientiert war, auch sehr kooperativ, alle anhören, alle Meinung einholen und dann musste ich aber ja auch entscheiden, so in manchen Situationen. Ja. Dann habe ich das entschieden und dann fanden das auch nicht immer alle so toll. Und dann ist am nächsten Morgen eine Krankmeldung da und vielleicht noch eine zweite Krankmeldung. So, und das fiel mir tatsächlich immer super schwer. Also wo ist für mich die Grenze gewesen? Wie viel höre ich mir an? Wann entscheide ich? Und was sind dann die Konsequenzen, mit denen ich ja dann als Führungskraft wieder umgehen muss? Weil ich natürlich nur die Mitarbeiterzahl habe, die da ist und die ja dann einteilen muss. Ja? Hast du da irgendwie einen Tipp? Also was hätte ich vielleicht anders tun können? Oder was können junge Führungskräfte da anders tun?
Genau, ich zähle mich immer noch zu mal jung. Ich bin 40 Jahre alt, ich zähle mich noch zu jungen Führungskräften, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung. Also es ist schwierig. Ich glaube, das Entscheidende ist, glaube ich, zu jeder Entscheidung, die man getroffen hat oder treffen musste, ist es wichtig, dass man sich in den Spiegel schauen kann und sagen soll, und das war okay so. Ja, das musste ich jetzt so tun. Und man muss natürlich schon versuchen, dann die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die da nicht mitgehen können, dass man sich wieder mitnimmt. Man muss sich irgendwie einfangen können, ja, und dass man sagt, okay, dann kommt die Krankmeldung, ja, kommt Krankmeldung 1, Krankmeldung 2, ja, und trotzdem immer das Standing immer noch zu haben, zu sagen, okay, aber diese Entscheidung, die ich getroffen habe, die war richtig, ja, in Abwägung aller Umstände, ja, ich habe das abgewogen, hin und her, ja, aber diese Entscheidung, egal welches war, die musste jetzt so sein, ja, und dann aus dem Krankenstand heraus, also wenn sie wieder gesund sind, wie auch immer, dann echt das Gespräch nochmal mit den Mitarbeitern zu suchen und sagen so, ich habe das Gefühl, ja, dass quasi das vielleicht in einem Zusammenhang stehen könnte mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Da muss man auch vorsichtig sein, das hätte was anderes sein können. Ja, da muss man, das ist ein bisschen so ein Drahtseilakt, ja. Aber wenn man dann sagen kann, okay, und mit denen ins Gespräch geht und die dann mitnehmen, ich glaube, das Entscheidende ist, sie immer, immer, immer wieder versuchen mitzunehmen, ja, weil es sind unbequeme Entscheidungen, die getroffen werden müssen als Führungskraft. Als Führungskraft muss man unbequeme Entscheidungen treffen. Und wir können basisdemokratisch nicht immer alles entscheiden. Das ist einfach so. Und vielleicht auch den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen deutlich machen, ja, ich bin jetzt Chef. Ja, ich bin Chef. Und ich versuche, euch mitzunehmen. Überall. Überall, wo es geht. Ja, aber es gibt Entscheidungen, die muss ich treffen. Ja, und das ist zwar schwer für euch auszuhalten, ja, oder es ist auch nicht einfach zu verstehen, nachzuvollziehen, aber versuchen diese, und Transparenz, jetzt springe ich beim Thema, aber transparent, die Entscheidung, die getroffen wurde, ganz transparent machen gegenüber den Mitarbeitern. Ich glaube, das hilft schon ein bisschen.
Ja. Absolut. Ich habe nochmal zurück zu dieser Krankmeldung einen ganz spannenden Gedanken im Zusammenhang zu deinem, du musst sie dann ja auch mitnehmen wieder. Sie wählen ja in dem Moment eine Strategie der Krankmeldung. Also das ist ja auch ein Vermeiden der Konfrontation mit der Leitung. Also ich kann ja auch das Gespräch suchen und sagen, du, mir geht's damit echt schlecht mit der Entscheidung von dir jetzt. Ich habe Bauchschmerzen, die Arbeit fällt mir dadurch schwerer und so weiter. Aber der Weg wurde nicht gewählt, es wurde die Krankmeldung gewählt. Und dieses Gespräch, das ist ja das, von dem du sagst, wieder mitnehmen, wieder auch in Beziehung gehen. Das ist dann natürlich Aufgabe der Führungskraft, dieses erstmal anfänglich vielleicht etwas unangenehme Gespräch zu eröffnen. Und daraus eröffnet sich dann ganz, ganz, ganz viel. Ne? Also ich glaube, dieser Mutsprung oder in dieses Gespräch mit dem Mitarbeitenden rein, das ist auch nochmal eine Hürde, die Führungskräfte mehr haben auf jeden Fall in ihrem Alltag als normale Angestellte, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja, und sich auch trauen, in die Konfrontation zu gehen, weil das ist ja nicht immer einfach. Also ist ja kein Zuckerschlecken. Man muss sich das, da geht es ja auch darum, okay, jetzt muss ich den Mitarbeiter an den Tisch bekommen. Oh, wie beginne ich das Gespräch? Genau. Oh, was sind jetzt so Einstiegsphrasen, also das ist ja super schwer, und man hat jemanden gegenüber sitzen, der sowieso skeptisch ist, das heißt, wie nimmt man den mit, ich glaube, da kann man im Alltag, also in meinem Job zum Beispiel im ASD, sehr viel lernen, man muss die Klienten oder die Familien ja auch mitnehmen, aber das ist noch was ganz anderes, wenn man das mit Kollegen macht, in das Gespräch zu gehen, wohl wissend, oh, das könnte ein konfrontatives Gespräch werden, wie gestalte ich das, wie fange ich das Gespräch überhaupt an? Was ist so der Opener? Ja, das ist also wirklich eine Herausforderung, definitiv. Rebecca, deswegen kann ich auch nur empfehlen. Da, wirklich, wer Führungskraft werden will, und zwar junge Führungskraft, um jetzt auf euer Thema direkt zurück, benutzt Fortbildungen. Nutzt Fortbildung, oder nutzt einfach die Chance, einfach zu lernen von anderen Menschen, welche Skills, welche Möglichkeiten, welche Ideen, welche Methoden gibt es, um den Einstieg einfach da zu erleichtern.
Timo, noch eine Frage, ganz kurz, weil die brennen. Ich bin ja, du musst wissen, wenn ich Kommunikationsanalysen betreibe, dann habe ich eine Kamera da stehen, die nimmt ein Gespräch auf, dann gucken wir uns das gemeinsam an und schauen, was sind deine Ressourcen, wo brauchte das Gespräch vielleicht noch eine andere Richtung, damit auch jeder gesehen wird. Wenn jetzt die Kamera bei dir läuft und wir haben dieses Beispiel da, der Mitarbeiter war krank, kommt jetzt und du hast den Eindruck, das steht im Zusammenhang mit deiner Entscheidung. Jetzt überfalle ich dich so ein bisschen damit, aber was wäre so der erste Schritt? Ich sag mal, okay, du hast den Mitarbeiter jetzt bekommen, er weiß, es steht ein Gespräch an. So vielleicht das, was ich in der Kamera sehen würde. Wie bist du positioniert und was sind so die ersten Worte, die du wählen würdest?
Die ersten Worte, die ich wählen würde? Also ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ich freue mich, dass du hier bist.
Ja.
Ich freue mich, dass du gerade da bist. Ja. Ich glaube, meine Gestik und Mimik und meine Haltung würden dementsprechend auch signalisieren dem Mitarbeiter gegenüber, okay, der ist entspannt, ich bin entspannt.
Ja.
Ja, das heißt also, das ist bequeme Sitzposition. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen. Wie ist das Setting? Wie ist das Setting eines Gesprächs?
Ja, absolut.
Würde dann natürlich aufs Thema lenken, aber erstmal, glaube ich, erstmal, wie geht's? Ist alles gut. Über den Smalltalk, ich finde das auch mal ganz schwierig. Ganz viele sagen, Smalltalk ist so unnötig, und das hält auf. Nee, das ist ein Türöffner. Das ist ein totaler Türöffner. Ja, das heißt, über den Smalltalk, mal langsam rankommen, sich langsam annähern, um dann wirklich auf das Thema zu lenken. Ja, aber dazu zählt aus meiner Sicht erstmal gute Eingangsfragen, also gucken, man muss schon wissen, was macht der Mitarbeiter, wo war der denn, ne, was hat er für Hobbys, keine Ahnung, dass man den Smalltalk überhaupt beginnen kann, erstens. Zweitens, die Gesprächsatmosphäre muss entsprechend sein. Ja? Das heißt also, das muss schon eine Lockerheit ausstrahlen. Es kann nicht sein, wie ein Tisch, steif, zwei Stühle und jetzt, ne? Also da würde ich darauf achten. So, ich würde persönlich darauf achten. Ja.
Oh, Timo, ganz kurz, wo du das sagst, muss ich sagen, viele haben ja diesen Chefsessel und gegenüber dann so einen kleinen Holzstuhl. Das
geht gar nicht.
Ja, wenn das passieren würde, das kann ja mal aus Gewohnheit passieren, dann hast du aber ein Setting von oben herab und ich bin hier Chef und du bist, ne, auf deinem Holzstühlchen. Das gibt es ja, ne?
Ja, dann drehe ich, dreh ich den Sessel um. Dann sitzt du anders drauf. Dann ist die Lehne so oben, dass man so drüber gucken kann. Ja.
Ja.
Verstehe, was ich meine?
Ja, okay. Ja.
Dann ändert man spontan das Setting irgendwie. Aber das geht gar nicht.
Nee, genau.
Von oben herab geht überhaupt nicht. In solchen Gesprächen geht das gar nicht. Ja. Ja. Das ist Augenhöhe erstmal. Ja. Und genau, das war das Zweite, habe ich gesagt. Genau. Und das Dritte ist dann wirklich auf das Thema zu lenken. So, und dann versuchen wirklich deutlich versuchen, den Mitarbeiter mitzunehmen, die Ressourcen des Mitarbeiters zu erkennen und zu loben, um dann ihm zu sagen, okay, was ist das Fehlverhalten gewesen, egal um was es jetzt gerade geht oder welches Thema es geht. Mhm. Ne? Aber das wäre so der Beginn, den so würde ich anfangen.
Danke, ja.
Dann sind wir jetzt so fast am Ende unseres kleinen Interviews, unseres kleines Gesprächs. Und Timo, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was sind so die drei Impulse, die du gerne mitgeben möchtest, die jetzt so im Gespräch aufkamen, die du jetzt nochmal kurz und knackig sagen möchtest?
Ja, erster Impuls, bleibt authentisch. Ja, das ist ganz wichtig. Schaut, dass ihr einfach authentisch in dem bleibt, was ihr wollt, ne, und passt das zusammen oder passt das nicht zusammen, da müsst ihr gut in die Abwägung gehen, ja. Der zweite Impuls ist, habt Haltung zu eurem Arbeitgeber, überdenkt die Haltung, könnt ihr das vertreten, ja, was der Arbeitgeber von euch verlangt als Führungskraft, oder könnt ihr es nicht, könnt ihr dann trotzdem noch eure Haltung irgendwie dort präsentieren, gibt es quasi mehr Gestaltungsspielräume oder gibt es mehr Bedingungsfaktoren, das muss man abwägen. Und der dritte Impuls ist, dass macht euch eine Liste, macht euch eine Pro-Kontra-Liste. Ja? Setzt einfach genau alles auf Pro, was, wo ihr denkt, okay, das zeichnet mich aus, da kann ich gut mitarbeiten, das zeichnet mich als Führungskraft aus, und setzt auf die Kontra-Liste einfach Dinge, wo ihr merkt, das könnte ein bisschen schwierig werden, und wägt ab, ne, ob ihr wirklich euch dann bewerben wollt.
Ja. Danke, Timo. Rebecca, du wolltest aber sagen.
Und, genau, und was ich noch wichtig finde, das hast du vorhin nämlich gesagt, beratet euch.
Ja.
Ne? Also, dass man nicht alles so im stillen Kämmerlein mit sich ausmacht, sondern mit der Pro-Kontra-Liste vielleicht zu Freunden, Familie geht und gemeinsam drüber
spricht,
zum Coach, wie auch immer.
Unbedingt.
Ja. Ja, schön. Sehr super. Ja, vielen Dank, Timo.
Dankeschön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und genau, und vielleicht konnte ich ein paar Impulse setzen.
Ja, und viel Erfolg bei deinem kleinen Laden bald.
Ja, danke, danke. Ja,
der kommt irgendwann.
Ja, sehr schön.
Und wie Timo gerade schon in unserem Interview gesagt hat, sind Fortbildung das A und O.
Und zum 1.4. starten wir ja mit der Young Leadership Academy. Und du bekommst noch 20%, weil du beim Eröffnungsangebot dabei sein kannst. Richtig, Rebecca?
Genau, richtig. Und den Code würden wir in den Shownotes zeigen. Und hier bekommst du tatsächlich auch diese Community, die auch gerade zur Sprache kam, also den Austausch mit anderen Führungskräften.